Medienmagazin Podcast mit Daniel Buß und Jörg Wagner.
Die Bauer Media Group präsentiert sich modern und international. Mehr als 600 Zeitschriften, 100 Radio- und Fernsehsender bringen jährlich mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz.
Die Mitteldeutsche Zeitung mit Sitz in Halle wird an den Bauer Verlag verkauft. Die MZ mit 17 Lokalausgaben war bislang im Besitz der Mediengruppe Dumont. Dem neuen Eigentümer Bauer gehört bereits die Magdeburger Volksstimme. Er besitzt mit dem Kauf der MZ nun beide großen Zeitungen in Sachsen-Anhalt.
Auf der Bauer-Homepage gibt es nur wenige Informationen über die Geschichte des Verlags. Auffällig vor allem die Leerstelle über die Zeit zwischen 1926 und 1945. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Zwei Schlagzeilen der Woche über die Hamburger Bauer Media Group. Dumont hat nach dem Berliner Verlag im September nun auch eine weitere Tageszeitung veräußert, vorbehaltlich der bundeskartellamtlichen Genehmigung. Daniel Buß wieder mit im Studio. Eigentlich hat Bauer in Sachsen-Anhalt, wenn ich das so richtig überblicke, ein Monopol. Glaubst du, dass das durchkommt?
Naja, die Zeitungen, die Bauer schon hatte, die Volksstimme und nun die Mitteldeutsche, überlappen sich bei der Verbreitung nicht, sind also keine Konkurrenten bei einzelnen Lokalausgaben. Das ist eigentlich immer kartellrechtlich der wunde Punkt, wenn man also mehrere Titel in einem Verbreitungsgebiet hat. Deshalb wäre mein Tipp schon, ja, kartellrechtlich ist das eher kein Problem.
Maxit haben wir noch als Thema, so ein Kunstwort, da fiel Ihnen irgendwie nichts ein, im britischen Königshaus. Man hätte ja auch Harry...
Passt ja auch zum Brexit.
Man hätte auch Hexit nehmen können wegen Harry,
ja.
Oder?
Ja. Ja, hätte man.
Und dann haben wir noch drin zur audiovisuellen PR von Parteien und Unternehmen, erwarten wir noch Michael Mayer und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin in der Ausgabe vom 18. Januar 2020. In den letzten Monaten hat uns hier immer wieder der Verkauf der Berliner Zeitung beschäftigt. Das Kölner Verlagshaus Dumont hatte den Berliner Verlag an die nicht ganz unumstrittenen Privatleute Silke und Holger Friedrich verkauft. Dumont will sich erklärtermaßen von seinem Zeitungsgeschäft weitgehend verabschieden. Und in dieser Woche gab es, wie eingangs gehört, einen nächsten Vollzug dieser Strategie. Daniel durch die Hamburger Bauer Media Group.
Ja, was ein wenig überrascht, aber auch nicht ganz. Bauer ist eigentlich ein Zeitschriftenhaus, bekannt und auch umstritten, vor allem für Klatschblätter, die nicht immer Journalismus bieten, sondern auch Fiktion. Weltweit aktiv, auch mit privaten Radiostationen. Aber Bauer hat schon, wie gehört, eine einzige andere Zeitung im Portfolio, die Magdeburger Volksstimme. Da wächst also schon ein neuer publizistischer Riese. Zumindest in einem Bundesland, in Sachsen-Anhalt, wo im nächsten Jahr 2021 gewählt wird. Das heikle Stichwort hier ist also die Pressekonzentration. Und über den Verkauf, den noch die Kartellwächter zustimmen müssen, wollen wir jetzt reden mit Kaspar Busse in München. Er ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung, berichtet über Medienunternehmen praktisch fast seit ich denken kann, also in jedem Fall medienintensiv verfolge. Guten Abend, Herr Busse.
Ja, grüß Gott aus München.
Bauer ist nun eher bekannt für Seichtes, für Klatsch und ein bisschen Fachpresse. Hat Sie denn als Kenner der Szene überrascht, dass Bauer in Halle zugeschlagen hat?
In dieser Woche hat mich das nicht überrascht, weil es gab ja schon Spekulationen in den letzten 2-3 Wochen. Grundsätzlich ist das schon überraschend, dass Bauer gerade sich eine Tageszeitung kauft, weil Sie haben es ja eben erwähnt, Bauer hat 600 Zeitschriften, sowas wie Cosmopolitan und das Neue Blatt, Bravo, TV-Zeitschriften, InTouch, viele Radio- und auch Fernsehstationen. Eine Tageszeitung passt da eigentlich gar nicht so gut rein.
Mit welchen Folgen rechnen Sie denn nun, gerade wo Bauer ja dann wohl zwei Zeitungen in einem Bundesland haben wird? Die Überschrift Ihres Artikels in der SZ war ja groß in Mitteldeutschland.
Ja, weil es gibt eigentlich in Sachsen-Anhalt zwei große Zeitungen. Das ist die Volksstimme in Magdeburg, die schon seit 1991 zu Bauer gehört, und eben die Mitteldeutsche Zeitung in Halle, die jetzt erworben wird von Dumont. Und so sind eigentlich beide große Tageszeitungen in Sachsen-Anhalt dann in einer Hand. Die kommen zusammen ungefähr auf 300.000 Auflage. Und das ist für so ein relativ kleines Land wie Sachsen-Anhalt mit so 2,2 Millionen Einwohnern insgesamt ja doch schon eine bedeutende Größe.
Glauben Sie, dass der Mantel der Mitteldeutschen bei Matzak bleiben wird?
Also es wurde gesagt, zumindest von Bauer, man hoffe auf wirtschaftliche Synergien, wie das immer so schön heißt. Wirtschaftliche Synergien heißt, man versucht, was einzusparen, man versucht, was zusammenzumachen, damit Kosten zu sparen. Das könnte der Vertrieb sein, das könnte eine gemeinsame Verwaltung natürlich sein, sowas wie Personalabteilung und so weiter. Das könnte auch ein gemeinsamer Anzeigenverkauf sein. Und am Ende könnte das natürlich auch eine gemeinsame journalistische Zusammenarbeit sein, dass man möglicherweise, dazu wurde allerdings noch bisher noch nichts gesagt, zusammen einen Mantel, also zusammen die überregionale Berichterstattung aufzieht.
Wo man ja tatsächlich auch bei so etwas wie einer neuen publizistischen Macht wäre, zumindest in einem Bundesland, für wie heikel Ihrer Erfahrung nach ist das, was da jetzt, ich sag mal, blüht in Sachsen-Anhalt beim Stichwort Medienkonzentration?
Meinungsvielfalt ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Pressevielfalt, Meinungsvielfalt, dass es verschiedene Zeitungen gibt, die verschiedenen Leuten gehören, einfach, dass verschiedene Meinungen da sind, publizistische Unabhängigkeit. Wenn nun beide große Zeitungen in einem Bundesland einem Verlag gehören, ist da natürlich schon eine Gefahr da, dass diese Meinungsvielfalt, diese Pressevielfalt unter die Räder kommen könnte, dass in allen Zeitungen des Landes das Gleiche zu lesen ist. Das ist aus meiner Sicht schon eine Gefahr für Sachsen-Anhalt.
Weiß man denn, ob Bauer, die Bauer Mediengruppe, sowas wie eine politische Haltung hat? Das wäre ja, wie soll man sagen, das eigentliche Einfallstor, wenn man denn publizistisch die Möglichkeit hat, auch Meinung am Ende in so ein Bundesland reinzudiktieren.
Also eine politische Haltung, da ist mir eigentlich nichts bekannt. Wie gesagt, die machen ziemlich viele Zeitschriften, die so im Unterhaltungssektor da sind, mit denen man auch gut Geld verdienen kann, aber die natürlich nicht eine politische Haltung haben. Und man muss fairerweise sagen, die Volksstimme in Magdeburg ist auch ganz sauber aufgestellt. Eine gute Regionalzeitung, die gut informiert. Also da die Gefahr ist da nicht da. Die Gefahr könnte eher dadurch entstehen, dass eben alles in einer Hand in Zukunft sein könnte.
Das heißt aber, das Risiko des Machtmissbrauchs, das halten Sie doch eher für überschaubar. Interpretiere ich das richtig?
In diesem Fall schon. Es gibt vielleicht sogar eine Chance, weil wenn man eben so zwei Zeitungen zusammentut, kann man das wirtschaftlicher betreiben. Und es gibt eben die Möglichkeit, eine Tageszeitung oder verschiedene Tageszeitungen auch zu erhalten. Wir wissen alle, wie schwierig es im Moment ist, gerade auch in Sachsen-Anhalt. Da ist die Wirtschaft nicht so stark wie vielleicht in Berlin oder in München, in anderen Großräumen. Da gibt es nicht so viele Anzeigen, da gibt es nicht so viele Abonnenten. Und insofern ist es wichtig, dass es überhaupt Zeitungen gibt. Und wenn sie in diesem Modell nur überlebensfähig sind, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit.
Aber das sind dann alles nur lebensverlängernde Maßnahmen insofern, dass man die Krise nur ein bisschen stoppt. Oder sehen Sie darin auch etwas, wo man sagen kann, da gibt es eine qualitative neue Ausrichtung dann vielleicht?
Naja, wenn man gemeinsam Vertrieb macht, gemeinsam Anzeigenverkauf macht, vielleicht auch gemeinsam eine Online-Plattform macht, die gut die Menschen erreicht, kann das durchaus auch eine Chance sein. Also das kann vielleicht lebensverlängernd, das hört sich so negativ an.
Ja, weil bei Regionalzeitung ist ja doch eher das Problem auch der Zustellung, dass man sich dann vom Vertrieb, verabschiedet und sagt, wir stellen die Zeitung lieber ein. Der Bundestag hat ja für dieses Jahr erstmals direkte Subventionen für Zeitungen beschlossen, genau gesagt für die Zusteller, die physische Zeitung in den Briefkasten stecken. Ja. Ist das aus Ihrer Perspektive, also dass der Staat da unter die Arme greift, der richtige Weg? Oder sollte man nicht lieber darauf drängen, was alle sehen, wenn sie ein Lineal an die Auflagen halten in der Kurve, dass man sowieso nicht umhinkommt, irgendwann digital und elektronisch zu denken?
Ja, also der Staat hat sich natürlich auch eingemischt mit dem Mindestlohn. Ich finde den Mindestlohn gut, aber für Zusteller, die den Mindestlohn auch erhalten, tauchte natürlich dann für die Verlage ein Problem auf, weil das sehr viel teurer geworden ist. Ich habe mir gerade vorhin nochmal die Zahlen angeschaut. Gerade Sachsen-Anhalt ist ja sehr schwach, sehr dünn besiedelt. 109 Einwohner pro Quadratkilometer. Da gibt es nur noch zwei Bundesländer, die liegen da drunter. Das heißt, da ist das Thema natürlich besonders virulent. Die Zusteller müssen lange fahren, um alle zu erreichen. Insofern ist es mal möglicherweise schon eine Lösung, dass der Staat da eine gewisse Erleichterung gibt. Dass der Trend zum Digitalen geht, das ist, glaube ich, nicht aufzuhalten. Es gibt immer mehr, gerade junge Leute, die lesen ihre Zeitung auf dem iPad, auf dem Tablet, auf ihrem Handy, auf ihrem Smartphone. Also das muss auf alle Fälle auch angeboten werden und das könnte auch die Zukunft sein. Ob die Zeitung ganz verschwindet, das glaube ich nicht, aber es gibt immer mehr Leute, die einfach digital lesen.
Das sieht man jetzt auch von der Tendenz her bei der Berliner Zeitung, dem früheren Dumont-Titel. Da gab es jetzt erste Quartalszahlen für das Quartal nach dem Verkauf an Silke und Holger Friedrich. Unsere Kollegin Ulrike Simon vom Branchenmagazin Horizont hat sich das angesehen. Das Ergebnis dort, die Berliner Zeitung hat im vierten Quartal 2019 eben dem ersten nach dem Verkauf an die Friedrichs mehr als 12% ihrer Abonnenten und mehr als 10% im Einzelverkauf verloren. Wie schätzen Sie das ein? Kann auch ein Rauslösen sozusagen aus so einem Großverlag wie Dumont, kann das am Ende auch schiefgehen?
Das kann sicherlich auch schiefgehen. Silke und Holger Friedrich haben sich eine ganze Menge vorgenommen. Aber das Zeitungsgeschäft ist gar nicht so einfach. Gerade in Berlin, da gibt es verschiedene, viele Tageszeitungen. Die Leute haben die Auswahl. Die Leute haben auch die Wahl, kaufe ich mir lieber Netflix oder was anderes. Also die Zeitungen konkurrieren ja heute mit allen möglichen Angeboten, die es so gibt. Sowas kann schiefgehen, also da muss man wirklich aufpassen, aus meiner Sicht. Die Zahlen sind schon erschreckend.
Es wird jetzt Stichwort Bauer auch spekuliert. Aus dem Verbund aus Magdeburg und Halle könnte sowas wie eine neue Stimme des Ostens entstehen, publizistisch gesehen. Da gibt es ja so schon die Ahnung, dass der Osten publizistisch auch unterrepräsentiert ist in politischen Debatten. Genau das hat ja interessanterweise die Berliner Zeitung, auch ehemals Dumont, erklärtermaßen vor. Sieht man da sowas wie einen neuen publizistischen Wettbewerb durch dieses Rauslösen aus der Dumont-Gruppe?
Naja, ob man nun bei Dumont oder bei Bauer, die sind ja in Hamburg ansässig und auch ein ganz altes Unternehmen, schon lange in Hamburg ist. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, in Sachsen, Leipziger Volkszeitung zum Beispiel, ist aus Matzak, von Matzak, die sind in Hannover, Thüringen, da gibt es 2, 3 große Tageszeitungen der Funke-Gruppe, die sind in Essen. Also es gibt viele westdeutsche Eigentümer von ostdeutschen Zeitungen. Aber ich denke, dass ostdeutsche Zeitungen schon für Ostdeutschland sprechen sollten. Und wenn man die zur Hand nimmt, handeln die Themen ab aus Ostdeutschland und ostdeutsch verhandeln die auch ostdeutsche Themen. Also ich denke schon, dass sie für ihre ostdeutschen Leser da sind und keine Westthemen, wenn es überhaupt noch diese Unterscheidung gibt, veranstalten.
Vielleicht lohnt ja dann auch noch ein bisschen stärker der Blick auf diese Titel, auch publizistisch. Danke jedenfalls für Ihre Einschätzung und ja, ein Servus nach München, Kaspar Busse.
Vielen Dank.
Und dann hat ein Kollege Daniel vom NDR Medienmagazin ZAPP am selben Tag, als die Übernahme der Mitteldeutschen durch Bauer bekannt gegeben wurde, auch eine Nachricht zum Bauer Verlag verbreitet, zeitgleich sozusagen. Es geht um die Nazi-Vergangenheit von Bauer. Ist das ein Zufall?
Also soweit ich das mitbekommen habe, ja, ZAPP sendet mittwochs, Bauer hat mittwochs kommuniziert, die Übernahme. Der Beitrag, um den es jetzt geht, war nach wochenlanger Recherche fertig. Da kam also, würde ich schon sagen, ja zufällig das eine zum anderen.
Es geht um die Nazi-Vergangenheit von Bauer, dass da große Lücken klaffen zwischen 1926 und 1945 und dass man sich jetzt einen Historiker hinzuziehen will, der das dann mal aufarbeitet. Man muss dazu sagen, 2013 gab es ja schon mal so eine Art Warnschuss von Stefan Klemp, er ist Historiker, gegenüber einem RBB-Fernsehteam zu den von Bauer seit 1957 wöchentlich vorgelegten sogenannten Lanzerheften, den Erlebnisberichten zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges, wie es im Untertitel heißt, sagte er damals.
Die Verbrechen werden überhaupt nicht erwähnt. Es geht also nur darum, die Wehrmacht, die Waffen-SS und die beteiligten Offiziere und andere Personen als Helden darzustellen. Und sie werden als Ordensträger zum Beispiel auf der zweiten Seite, als Ritterkreuzträger präsentiert. Das, was sie wirklich gemacht haben, spielt dabei aber keine Rolle.
24 Nazi-Verbrecher würden verherrlicht, darunter auch SS-Mann Hermann Fegelein, verantwortlich für den Mord an 40.000 Juden, so der Vorwurf damals von Stefan Klemp. Kurz nach dieser Kritik hatte der Bauer Verlag reagiert und die Heftreihe eingestellt. Und wie gesagt, jetzt gibt es also die historische Untersuchung der eigenen Firmengeschichte, nachdem man also mit diesen Heften erstmal so den Eindruck vermittelt hat, der Bauer Verlag würde die Zeit eher verherrlichen als kritisch aufarbeiten.
Jetzt muss man Jetzt muss man natürlich auch sagen, ganz klar hat Bauer erklärt, dass diese Arbeit angeleiert wird, nachdem Zapp veröffentlicht hat. Da sieht man glücklicherweise schon, dass manchmal auch Medienjournalismus etwas bewirkt.
Ja, mal sehen, ob das auch beim nächsten Thema gilt, wenn wir über den Maxit reden, ob da weniger Hofberichterstattung demnächst uns erwartet. Mal sehen.
Radio 1 bringt Farbe in die Stadt und präsentiert City and Color am 21. Februar im Tempodrom am Anhalter Bahnhof. Mehr Infos auf radio1.de. City and Color mit neuem Album A Pill for Loneliness. Emotional, verletzlich, live. I've been living in life for what seems like eternity. Radio 1. Für alle, die auf ein bisschen Farbe in der Stadt stehen und natürlich nur für Erwachsene.
Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens nicht wahr.
Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen sich weitgehend von ihren Verpflichtungen im britischen Königshaus zurückziehen.
Es sieht so aus, als hätte Meghan Markle ihren Harry entzaubert mit einem Kuss. Harry ist kein Frosch, er will nur einen großen Sprung machen.
Wir beabsichtigen, von unserer Rolle als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten und arbeiten daran, finanziell unabhängig zu werden, während wir Ihre Majestät, die Königin, weiter unterstützen.
Alexander, ist die Nachricht denn tatsächlich ein so großer Schock für die Briten heute? Was hören Sie für Stimmen?
Naja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht.
Es ist wohl die Überraschung, die uns Prinz Harry und Herzogin Meghan da bescheren.
Es war ja länger bekannt, dass Meghan und Harry mit ihrer Rolle im Königshaus nicht besonders zufrieden waren.
Die Geschichte eines Mannes, der immer noch mit dem Vermächtnis seiner Herkunft, seiner Geburt und dem tragischen Tod seiner Mutter ringt und der vor allem Angst hat, dass sich diese Geschichte wiederholen könnte, da seine Frau sich bemüht, sich an ein Leben im Rampenlicht anzupassen.
Meine britischen Freunde haben damals zu mir gesagt, er ist bestimmt wundervoll, aber tu es nicht. Die Boulevardpresse wird dein Leben zerstören.
In dieser ITV-Dokumentation hat Meghan sich offen darüber beklagt, wie in der Öffentlichkeit mit dir umgegangen werde.
Es ist schon schwierig genug, sich in die Rolle der frischgebackenen Mutter und Ehefrau einzufinden. Und wenn das noch dazu kommt. Aber danke der Nachfrage. Bisher hat mich selten jemand gefragt, ob es mir gut geht.
Könnte man also sagen, es geht Ihnen nicht wirklich gut.
Okay.
Ja, neben dem Brexit das Thema derzeit in Großbritannien. Der Maxit, Meghan und Harry ziehen sich also raus aus dem, oder teilweise raus aus dem Könighaus, Daniel. Mhm. Auch unsere Nachrichtenprogramme sind voll. Das waren Ausschnitte nur von ARD und ZDF eben. Ich hätte da noch beliebig
Royal TV.
Ja, weitermachen können. Der Spiegel hat dazu sogar heute ein Titelbild raus und noch eine Titelstory, spricht von einer Palastrevolte. Ich muss aber auch sagen, die Royals spielen in meinem Leben ganz persönlich eher eine sehr untergeordnete Rolle. Aber du, Daniel, warst ja regelrecht elektrisiert diese Woche.
Naja, also einerseits ist das doch irgendwie alles sehr skurril, so aus der Außensicht, was so an Königshäusern passiert. Also mich kitzelt das schon immer wieder. Ich habe auch mal angefangen, Anglistik zu studieren. Da hat die Geschichte des britischen Königshauses auch ganze Pro-Seminare gefüllt. Vor allem lassen sich bei diesem Sujet aber auch ganz gut die Reflexe des Boulevards studieren. Und so ist es letztlich auch diesmal gewesen.
Ich vermute mal, die aggressive britische Yellow Press war nicht nur Zaungast beim Königshaus.
Ja, auf keinen Fall würde ich sagen. Dieser Maxit, dass die beiden Herzogin und Prinz Harry sich von einigen ihrer Pflichten entbinden lassen oder wie der Spiegel schreibt, die einzigen sind, die beruflich kürzer treten, um weniger Zeit mit der Familie zu verbringen. Diese Entscheidung hatte die Boulevardpresse zuerst.
Da hat das Könighaus also, will man sagen, seine Deutungshoheit jetzt aufgegeben?
Ja, und auch Meghan und Harry, da fragt man sich natürlich schon, wie so etwas passieren kann. Und die Auflösung gab Dan Watton. Er ist Korrespondent für die Sun, praktisch die britische Bild, wobei sie noch viel aggressiver ist, auch wenn man sich das fast gar nicht vorstellen kann. Und Watton sprach mit Amal Rijan vom Medienmagazin auf Radio 4, also sowas, naja, wie der Jörg Wagner der BBC. Und ihr seid irgendwie überall. Über seine weltexklusive Schlagzeile, wie er sie selbst nennt. Also wie er, der Sun-Reporter, an die Nachricht über den Maxit gekommen ist, hören wir mal kurz im Original.
No, I was at home on my parents' couch in Wellington, New Zealand, trying to deal with a terrible time difference and also a little bit nervous at that point because, number one, worried that Harry and Meghan were going to release a statement before we were able to break the story, which at one point was rumoured, and then also worried, what if I just have this spectacularly wrong?
Can you tell us who told you?
No, I can't, obviously. I mean, what has fascinated me, though, over the past week, and actually it shows the fracture within the royal family, right? Because you have Harry and Meghan and the Sussex team accusing Prince Charles, Clarence House, sources at Buckingham Palace, sources at Kensington Palace. Then you have those guys at the palaces pointing the finger at Harry and Meghan's American team. So none of them know, but what it shows is the breakdown in trust that has caused this move.
Ja, also Dan Watton sagte also, er habe zu Hause auf dem Sofa seiner Eltern in Neuseeland gesessen. Er ist eigentlich Neuseeländer und dort die entscheidende Nachricht bekommen im Facebook Messenger.
Also nicht über Instagram von Meghan oder Harry. Ne?
Nein, also von einem Informanten, den er natürlich nicht näher beschreibt. Er sagt aber ja, bei den Royals sei daraufhin das Fingerzeigen losgegangen. Harry und Meghan und ihr sogenanntes Sussex-Team, das ist der Mitarbeiterstab des Königshauses, den Prinz Harry, der ihm zuarbeitet. Sie hätten Prinz Charles wiederum beschuldigt, Charles sein Clarence-Haus und auch den Buckingham Palace beschuldigt. Und dann hätten die Leute in den Schlössern auf der Insel mit ihren Fingern nach Übersee gezeigt, auf die Mitarbeiter, die wiederum für Meghan und Harry in Amerika arbeiten. Da gibt es auch Büros. Diese Entscheidung, sagt Watton, habe deshalb auch klar zu einem Vertrauensverlust geführt in der Königsfamilie. Nur wer sein Informant sei, das wisse offensichtlich niemand so genau.
Also jetzt muss ich nochmal sagen, also es war nicht die sogenannte Pressemitteilung auf Instagram, sondern dieser Reporter hat das ganze Chaos dann ausgelöst.
Naja, oder Meghan und Harry mit ihrer Entscheidung und ihrer Kommunikationspolitik. Auch darüber hat der BBC-Wagner mit Dan Watton gesprochen, was er getan hat, als ihn der Hinweis erreicht hatte.
Some people have tried to say, well, did you bounce Harry and Meghan into having to release the statement? And actually, I first went to Harry and Meghan's communication secretary by the 28th. And clearly she didn't want me to run it. And so I worked on the story for 10 days. But what I just wanted to make clear is people who are saying, oh, well, the Sun in some way sort of forced Harry and Meghan into it. It's like, no. You had 10 days. You had 10 days where you could have communicated with the Queen, with Prince Charles. You could have shown them the statement you were eventually going to release. I just feel like in this media environment, 10 days is a long time.
Und da sagt Watton, manch einer habe ihm vorgeworfen, die beiden zu etwas gedrängt zu haben. Letztlich hätten die beiden 10 Tage gehabt, um sich nach dieser Vorwarnung durch diese Anfrage auch ihrer Familie zu erklären. 10 Tage, das hält Watton heutzutage für einen ziemlich großen Vorlauf. Was man aber zweifelsfrei sagen kann, rund um die Royals werden förmlich Informationen gehandelt. Das sagte mir auch unsere ARD-Korrespondentin Annette Dittert, die ich heute Morgen noch kurz sprechen konnte. Ihr habe ich unter anderem die Frage gestellt, ob das Königshaus nicht ganz dicht ist.
Das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, es war nie so ganz dicht. Es gibt ja schon immer hier jede Menge royale Reporter, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie sich ja entweder mit den Presseoffizieren des Palastes so eng wie möglich treffen und austauschen. Und es gab schon immer Geschichten, die durchgedrungen sind nach außen. Dass aber hier tatsächlich offenbar Harry und Meghan diese Ankündigung, dass sie eben jetzt aussteigen wollen, so schnell öffentlich gemacht haben, ohne die Queen zu informieren, und eben direkt mit der Presse gesprochen haben, bevor die Verhandlungen im Palast zu Ende waren. Das zeigt schon, dass das Vertrauen innerhalb des Palastes und innerhalb dieser Familie oder der Firma, wie man sie ja auch hier nennt, offenbar komplett zusammengebrochen ist. Ich glaube, das kann man schon sagen, wenn man das beobachtet hat, was hier in den letzten Wochen passiert ist. Und das ist ein Novum.
Was wir hier so aus der Distanz wahrnehmen, ist die Diskussion, ob denn die Berichterstattung gerade in der Boulevardpresse, in der britischen, auch rassistisch sei und möglicherweise auch zum Unwohlsein gerade von Meghan beiträgt. Glaubst du, da ist was dran? Also wie sind grundsätzlich britische Medien mit ihr und dieser Konstellation umgegangen?
Also wenn man die Berichterstattung über Meghan Markle vor allem in der Boulevardpresse in den letzten Jahren verfolgt hat, die war offen feindselig und auch immer wieder von rassistischen Untertönen geprägt. Darüber hinaus hat aber eben vor allem die rechte Brexit-Presse und die Boulevards sind ja alle eher ja, in dem Spektrum angesiedelt. Die haben Meghan Markle vor allem auch für ihr feministisches Engagement und das Eintreten überhaupt der beiden für Umwelt und ihr soziales Engagement angegriffen. Das schwang da immer auch mit. Die beiden und eben Meghan als Figurehead waren der Boulevardpresse da eben wohl einfach auch zu liberal in Zeiten des Brexit. Ist das ein echter Vorwurf hier jetzt? Und man muss dazu natürlich auch wissen, die britische Boulevardpresse, die ist somit die übelste, die ich kenne in Europa. Vor allem die Daily Mail ist ein zutiefst verlogenes, sexistisches und generell wirklich frauenfeindliches Blatt. Und wenn man da in die Fänge gerät und Meghan war ihr Lieblingsopfer über lange Zeit. Gegen sie wurde über Strecken fast täglich gehetzt und ich glaube eben auch, weil sie sich von Anfang an als Feministin selbst bezeichnet hat, das hat denen einfach nicht gepasst. Und das war eine üble Mischung aus Rassismus und ja, frauenfeindlichen Parolen, die da immer mitschwangen. Und ja, das hat sie eben letztlich, glaube ich, unterschätzt, wie hässlich und aggressiv das hier ist.
Jetzt sind die Royals für uns ja immer so ein bisschen so, das ist so ein Bereich der Klatschpresse, darüber redet man gerne, die Bilder schaut man sich gerne an. Hat das, was sich auch gerade dort abspielt, auch sowas wie eine politische Komponente? Also die Frage, die dahinter steht, ist, warum sollten wir uns zum Beispiel auch dafür interessieren?
Abgesehen davon, dass sich die Deutschen immer gerne für das britische Königshaus interessieren, ist diese Geschichte natürlich weit mehr als nur Klatsch. Das ist auch ein Ausdruck des zunehmenden Auseinanderdriftens der Gesellschaft mit dem Brexit hier. Da haben sich die Fronten ja unheimlich verschärft seit dem Referendum zwischen einerseits den Brexiteers, wenn man so will, den populistisch, so will einer populistisch-nationalistischen Bewegung und andererseits dem liberalen, progressiven Großbritannien. Und da genau an der Linie scheiden sich auch die Fronten zwischen der Queen, Kate und William und auf der anderen Seite Harry und Meghan. Die stehen eben eher für das liberale, progressive Großbritannien und werden auch von genau den Leuten oder den Brexit-Gegnern eher interessanterweise verteidigt. Und insgesamt ist es halt im Moment so, dass dieses liberal-progressive Großbritannien zurzeit einfach resigniert hat. Oder es scheint, dass sie resigniert haben, zumindest im Moment. Und dass in einem solchen Umfeld dann ein Paar, das so sehr dafür steht, eben für diese progressivere Grundhaltung, jetzt die Flucht ergreift, das sagt schon auch einiges darüber aus, was mit Großbritannien jetzt durch den Brexit geschieht.
Ja, soweit.
Die Einschätzung von ARD-Korrespondentin Annette Ditter.
Die wir Mitte Februar, glaube ich, vermutlich wieder hören werden, hier an dieser Stelle. Dann wird sie nämlich in Berlin ausgezeichnet als Politikjournalistin des Jahres für ihre, nicht Brexit-Berichterstattung, ich glaube, da ist sie gar nicht aktiv gewesen, ich habe sie gar nicht gesehen, sondern für ihre Brexit-Berichterstattung. Dazu müssen wir aber einen Transparenzhinweis loswerden, Daniel.
Ja, ich gehöre der Jury des Medium-Magazins, das hier auszeichnet, auch an. Deshalb wirst dieses Interview dann du führen.
Ach, habe ich das? Also ich finde das toll.
Genießt du das Privileg?
Ja, ich finde das toll, dass ich so nirgendwo mich engagiere bei irgendwelchen Jurys und so weiter. Ja, das hat auch manchmal Vorteile.
Das stimmt.
Ja. Gut, erstmal bis hierhin vielen Dank.
Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können.
Ja, lieber Ralf, da bin ich auch sehr dankbar dafür, denn eigentlich wollte ich heute in Leipzig mit dabei sein und grüße auch alle Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt einen privaten Grund. Mein Mann hat ein wissenschaftliches Symposium zu seinem 70. Geburtstag und an dem Abendessen möchte ich gerne teilnehmen. Deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt so machen können.
Ja, und dann wollen wir gleich einsteigen. 30 Jahre friedliche...
So klingt es, wenn die CDU selbst auf Sendung geht, aber sie ist nicht alleine. Wir kennen auch inzwischen AfD-TV, FC Bayern-TV, der Volkswagen-YouTube-Channel. Also Politik, Wirtschaft und Sport kommunizieren immer öfter selbst mit ihren Nutzern, Fans und Käufern. Wählern auch an den klassischen Medien vorbei. Selbst FDP-Chef Lindner hat mittlerweile einen eigenen Audio-Podcast. Das Ziel, ein Trend, den die Kanzlerin Angela Merkel im Juni 2006 mit ihrem Videopodcast einleitete. Doch was heißt das für die Öffentlichkeit? Wie verändert sich dadurch Journalismus? Und werden wir angesichts der immer knapper werdenden Ressourcen der klassischen Medien mehr dieser Art PR erleben? Michael Mayer ist zu Gast im Studio jetzt. Du hast ein Feature gemacht für den Rundfunk Berlin-Brandenburg und verschiedene Akteure befragt. Was geben die denn als Hauptgrund für diese journalismusähnliche Kommunikationsform an?
Also wenn man das ganz kurz zusammenfasst, dann könnte man sagen, es geht immer um die Kontrolle des eigenen Images, der eigenen Botschaft, des eigenen Bildes. So, ne? Jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum die das alle machen. Ich habe unter anderem mal mit Sascha Michel gesprochen. Der ist Medienlinguist an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat sich in seiner Dissertation mit dem Twitter-Verhalten von Politikern beschäftigt. Also der hat das über Jahre beobachtet. Und Michel sagt, dass es dabei durchaus darum gehe, ein anderes Image, also ein anderes Bild des jeweiligen Politikers rüberzubringen, also ein anderes Bild, wenn man es jetzt mit dem Bild in der Öffentlichkeit vergleicht. Also
Julia Klöckner wird immer als CDU-Politikerin wahrgenommen. Renate Künast wird immer als grüne Politikerin wahrgenommen. Aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Rolle kommen sie auch nicht raus. Aber sie haben in den sozialen Netzwerken die Möglichkeit, bestimmte, ich habe das genannt, Interaktionsrollen oder Figurationsrollen einzunehmen. Sie haben da etwas Spielraum, den die Politikerrolle eigentlich so nicht eröffnet. Und das heißt, sie können sich in den sozialen Netzwerken ganz unterschiedlich geben. Also das heißt, man kann zeigen, dass man Tierfreund ist, dass man sportbegeistert ist, indem man Fotos aus dem Fußballstadion twittert. Man kann zeigen, was man in seiner Freizeit macht. Man kann auch die Familie mit reinbringen. Dieser Faktor Mensch spielt da eine große Rolle. Weil sie ja immer als Politiker wahrgenommen werden, haben sie aber die Möglichkeit, hier und da unterschiedliche Nuancen der Persönlichkeit zu zeigen.
Michael, wie sieht das denn bei Behörden und Ministerien aus? Ist das da ähnlich?
Ja, es ist eine ähnliche Motivation. Also ich habe mal im Bundesverkehrsministerium vorbeigeschaut. Die sitzen in Berlin-Mitte und da sitzen ein Dutzend Mitarbeiter im sogenannten Neuigkeitenzimmer. Also was woanders Newsroom heißt, das ist ja so dieser neudeutsche Begriff, der kommt hier mal nicht als Anglizismus daher. Und das Neuigkeitenzimmer ist ganz wichtig, das richtet sich nicht nur an Journalisten, sondern man will auch Bürgerinnen und Bürger erreichen, also die dann da Anfragen haben oder bei Twitter irgendwas kommentieren. Hat mir Wolfgang Einnetter erklärt, er ist Leiter der Presseabteilung im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur. Und er hat mir auch erzählt, der Name sei, also Neuigkeitenzimmer sei eher mit Absicht gewählt worden. Man sei eben keine Redaktion und verbreite keine Nachrichten im klassischen Sinn.
Ich finde es ganz wichtig, dass man Kommunikation immer mit ein bisschen Augenzwinkern macht. Also nicht, dass man dass Sie das falsch verstehen, dass man die Sachfragen mit Augenzwinkern beantwortet, die hart, Fakten, aber dass man sich selbst nicht so hochtrabend Newsroom nennt. Aber ich weiß, es ist etwas anderes, ein journalistischer Newsroom, als unser Neuigkeitenzimmer.
Und da das Neuigkeitenzimmer alle Kanäle gleichzeitig bespielt, also sowohl für Journalistenanfragen zuständig ist, wie für Anfragen der Bürger, kommt es schon mal vor, selten zwar, aber dass Journalisten eben nicht so schnell versorgt werden können, wie das eigentlich wünschenswert wäre, hat mir Wolfgang Einnetter erzählt.
Wir versuchen, dass bei uns der Journalist immer an erster Stelle steht. Manchmal ist es halt auch eine Frage der Zeit. Wir haben schon mehrere Shitstorms erlebt und da müssen Sie einfach so schnell wie möglich antworten. Es ist einfach brutal, wenn man mitten in einem Shitstorm steht, also wenn man da nicht sofort reagiert, dann wird es dann unkontrollierbar und da muss man sofort reagieren, weil sonst ist der Hass grenzenlos.
Aber wie gesagt, die bemühen sich halt, die Journalisten zuerst zu bedienen. Aber was ich auch noch ganz interessant fand in dem Zusammenhang ist, dass er mir erzählt hat, also Minister Scheuer, der twittert wirklich selbst ohne Rücksprache mit dem Neuigkeitenzimmer, also er macht alles komplett eigenständig.
Gut, das ist so eine eigene Wortschöpfung. Ich habe auch gehört, dass einige das tatsächlich Newsroom labeln, andere Parteien. Und ich sagte zu Beginn, seit 2006 kommuniziert die Kanzlerin.
Ich dachte eigentlich 2011, aber gut, vielleicht ist es auch 2006. Ich
2006 doch
ja?
schon.
Okay,
ja,
gut.
Im Juni 2006, wenn ich das, ich habe mal extra nochmal nachgeguckt im Medienmagazin Sendeplan der letzten Jahrzehnte. Okay. Und also 13,5 Jahre würde ich das so nennen. Kann man das über den Daumen peilen, hat aus meiner Sicht aber letzten Endes nicht dazu geführt, dass Medienanfragen nachlassen oder dass man sich unkritisch auf dieses Material stürzt. Was hast du denn beobachtet? Also wird das freudvoll, sagen wir mal, den klassischen Medien kolportiert?
Also es kommt natürlich auf die jeweilige Geschichte und auf die jeweilige Schnelligkeit auch an, ne? Aber klar ist, dass natürlich immer mehr in diesen Bereich, also in diese digitale PR, nenne ich es jetzt mal, investiert wird. Und das verändert schon die Balance innerhalb des Journalismus, sagt zumindest Annika Seel. Sie ist Professorin für digitalen Journalismus an der Bundeswehr-Universität München und sie hat eingehend zum Thema geforscht.
Naja, also dass Parteien erstmal ihre Interessen vertreten möchten und da Kritik vielleicht auch nicht immer erwünscht ist, das war sicherlich auch schon immer so. Die Frage ist jetzt, wie ändern sich die Rahmenbedingungen für diese Kommunikation? Bisher war das so, im traditionellen Sinne, dass Medien auch in gewisser Weise eine Gatekeeper-Funktion hatten, also Themen auswählen konnten, Zugang zur Öffentlichkeit und hohe Reichweiten verschafft haben und dabei natürlich im Auftrag gerecht geworden sind oder zumindest den Auftrag hatten, Kritik zu üben auch. Das ist jetzt anders geworden, weil jetzt können sich Parteien Verbände, Wirtschaft viel direkter an die Öffentlichkeit wenden im Internet über Social Media. Würde ich erstmal nicht als ganz problematisch ansehen, wenn sie sich weiterhin auch dem öffentlichen Diskurs stellen und kritischen Nachfragen von Journalisten. Und das halte ich für den Knackpunkt.
Ja, und das ist genau der Knackpunkt. Also das Wichtige, also es kommt immer wieder mal vor, dass Unternehmen, Verbände oder Parteien sich einer Nachfrage, einer Berichterstattung verweigern oder nur reagieren oder reagieren nur verspätet. Oder aber verbreiten, wie kürzlich bei der Leipziger Polizei geschehen, selbst extrem einseitige Darstellungen zu Vorfällen, an denen sie selbst beteiligt waren. Also insofern ist das schon ein kritischer Punkt. Der andere interessante Punkt ist, also die Social-Media-Aktivitäten gerade der Bundesregierung sind ja nicht unumstritten. Die Frage ist, ob das Rundfunk ist. Ist das nur normale Pressearbeit? Und inwieweit darf die Bundesregierung überhaupt so intensiv im Netz Öffentlichkeitsarbeit betreiben? Und ein Berliner Rechtsanwalt, der hat im Dezember gegen die Social-Media-Aktivitäten geklagt und er verlangte Unterlassung. Das verantwortliche Bundespresseamt verletze damit die, Zitat, Integrität der Meinungsbildung. Aber die Bundesregierung hält die Klage allerdings für unzulässig. Also es fehle da an Grundrechtseingriffen und damit auch an der Klagebefugnis. Und ein anderer ganz wichtiger, interessanter Punkt ist, dass die Datenschutzfragen auch noch ungeklärt sind. Also immerhin verarbeiten ja Unternehmen wie Twitter und Facebook Daten von Nutzern, worauf Parteien und Behörden keinerlei Einfluss und Zugriff haben. Und einige Ministerien, wie angeblich das Bundesjustizministerium, überdenken bereits ihre Aktivitäten. Und der ehemalige Berliner Datenschutzbeauftragte Alexander Dix hat allen Behörden geraten, sich da vorsichtig zu verhalten bzw. sich aus den Plattformen zurückzuziehen. Und diese Meinung, diese Haltung, die gibt es mittlerweile auch schon in anderen Bundesländern. Also die Debatte darüber, was überhaupt zulässig ist seitens von staatlichen Institutionen und Behörden bei der digitalen PR in Anführungszeichen, also die Debatte ist in vollem Gange und ist auch noch nicht zu Ende.
Wobei meine Vermutung jetzt wäre, mutmaßlich, dass es einen Komplettrückzug nicht geben wird, weil die Plattformen so interessant letztlich sind und absolut, da ja ein ganzer Boom auch ausgebrochen ist an Beratungsleistungen.
Absolut.
Was ist denn dein Fazit, Michael? Welche Auswirkungen wird es wohl für den Journalismus geben, wenn auch dieser Bereich mutmaßlich weiter wachsen wird?
Also was man auf jeden Fall beobachten kann, das sieht man ja überall, berichtet ihr ja im Medienmagazin ständig darüber. Also es gibt einfach schrumpfende Auflagen, Werbeeinnahmen und die Zukunft des Journalismus gerät da zumindest in finanzieller Hinsicht immer weiter unter Druck. Und die Entwicklung hin zu immer mehr PR auf den digitalen Kanälen seitens der staatlichen Institutionen, die darf eben nicht zulasten von journalistischen Formaten gehen. Das hat mir zumindest der Polit- und Kommunikationsberater und ehemalige Journalist Johannes Hilje erzählt.
Also Interviews, Hintergrundgespräche und so weiter, das muss weiterhin genauso gewährleistet sein wie auch die öffentliche Kommunikation über soziale Netzwerke. Ich befürchte, dass es zu einer zunehmenden Waffenungleichheit kommt zwischen Journalismus und politischer Kommunikation. Die politischen Institutionen rüsten enorm auf, was ihre Kapazitäten für politische Kommunikation angeht. Journalismus hingegen ist immer klammer, was die Finanzmittel und auch die Personalien angeht. Also wir erleben eine zunehmende Waffenungleichheit zwischen diesen beiden Sphären. Und dieses Ungleichgewicht ist, glaube ich, auf Dauer ungesund für die Demokratie, die ja von einem gut und möglichst objektiv informierten Bürger lebt. Und dieses objektive Informieren ist natürlich nicht über Parteikanäle möglich, sondern nur über journalistische Kanäle.
Was man ja, glaube ich, auch sagen kann, dass das mit Blick auf Arbeitsplätze schon für einige Profi-Medienmacher interessant ist. Es gibt Wechselbewegungen auch von öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen, die in Ministerien, Behörden wechseln, weil es dort, anders als hier bei uns, auch leichter ist, eine entfristete, richtig feste Stelle zu
PR
bekommen.
PR ist besser bezahlt, eindeutig. Ja. Oder Steffen Seibert ist natürlich vom ZDF das allerprominenteste Beispiel sozusagen. Aber du hast wohl recht, also PR ist besser bezahlt und da gehen immer mehr Kollegen hin. Das ist wohl richtig.
Ja. Gerade zum Beispiel ein Kollege, der die Accounts unter anderem der Abendschau hier größer gemacht hat, ist in das Social-Media-Team von Steffen Seibert gewechselt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Würde dich das, Michael, auch reizen, so eine Stelle? Oder
jetzt also ich habe irgendwie das Problem, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, dass ich glaube, also wenn überhaupt ich das machen könnte, dann müsste das was sein, wo ich hundertprozentig hinterstehen könnte. Aber welche Institution ist das schon? Ne? Also das ist halt so die, gut, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich hätte, glaube ich, das Problem, so quasi mich so als Sprachrohr zu fühlen, irgendwie für eine Institution oder einen Verein, Verband, keine Ahnung. So. Also das würde mich immer da zurückhalten. So.
Aber Jörg, für dich irgendwie, du stehst doch so ein bisschen auf Wellness-Arbeit, oder? Also wäre das doch so eigentlich ganz angenehm, oder? Wenig Hektik, einfach nur ein bisschen.
Nee, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, dann würde ich gerne für mich selber sprechen.
Okay. Also ich muss noch kurz noch sagen, also wenig Hektik im Bundesverkehrsministerium, wo ich war, ja. Die haben mir erzählt, die haben 200 Anfragen von Journalisten pro Tag und 1500 Kommentare etc. Anfragen von Bürgern. Also die haben Stress da. Also okay. Das ist keine Wellness-Oase da. Also ich kann jetzt nur für die sprechen, aber ansonsten, also es ist nicht zur Erholung.
Also Scheuer meiden?
Also Scheuer eher meiden.
Wie gesagt, entweder, auch deshalb. Entweder ich werde Bundeskanzler oder mache Radio 1.
Ja, du, Angela Merkel hat ja schon gesagt, sie hört auf. Jörg, deine Chance jetzt.
Ja. Also. Nee, ich könnte das gar nicht. Ich glaube, ich würde schizophren werden. Immer die Meinung anderer, so wie His Master's Voice, früher dieser Hund vor dem Trichtergrammophon saß und ich glaube, ich könnte nicht für andere sprechen. Das ist ganz seltsam.
Ich finde das auch schwierig. Ja, ich stimme dir völlig zu. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Das Geld lockt natürlich möglicherweise.
Ja, aber ich wurde ja zielgerichtet angesprochen. Daniel, du, wo sehen wir dich als nächstes?
Jetzt kommt's.
Na, vielleicht wieder in dieser lustigen Rundfunkanstalt hier.
Ja. Michael Mayer war das zumindest jetzt an dieser Stelle über Parteien, Behörden und Politiker und ihre verstärkte audiovisuelle PR. Mehr dann Montagabend am 20. Januar 2020 um 19.04 Uhr im Radio auf RBB Kultur und dann auch sicherlich in der ARD Audiothek unter dem Stichwort Kulturtermin. Sind wir gespannt. 25 so Minuten hast du das nochmal kompakt zusammengerührt, auch zum Nachhören.
Dann, und sicher auch im Podcatcher der Wahl danach.
Auch das.
Das hoffe ich mal. Zurzeit ist da noch ein falsches Pfeil, also wenn Sie jetzt schon mal schnökern, ist irgendwas schiefgelaufen. Das wird
dann Montag nochmal korrigiert. Genau.
Daniel, da habe ich noch im Radio gehört, als der frisch war.
Ach.
Im Rias, Schlager der Woche. Why can't we live together? Mhm. Timmy Thomas.
Im Rias, das heißt, du hast Feindsender gehört.
Ja, klar. Ging ja über die Mauer rüber und konnte mich nicht wehren. Zum letzten Mal in der Wertungssendung bitte nicht mehr wiederwählen oder so, Lord Knut. 1973.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Der Podcast Bonustrack besteht heute aus Medienmagazin Archivaufnahmen zum Kanzlerinnen-Videopodcast, zum Bauer Verlag und seinem Radioengagement und über Adelshochzeiten bei ARD und ZDF. Den Anfang macht ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 23. Januar 2010 mit dem damaligen ARD-Hauptstadt-Studiochef Ulrich Deppendorf zum damals 3,5 Jahre alten Videopodcast von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Dann haben Sie mit einem Phänomen zu kämpfen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass Politiker das Fernsehen insofern meiden, dass sie ihre eigenen Videoplattformen aufbauen. Erinnert sich nur an die Videobotschaften von Kanzlerin Merkel. Aber auch während des Wahlkampfs hat man sehr deutlich gesehen, dass man hier versucht, ähnlich wie Obama, an den Medien vorbei, ich sag mal, parteiintern Propaganda zu machen.
Ja.
Und dann auch das Fernsehen zu meiden. Spüren Sie das oder kommt man noch gern zu Ihnen?
Nee, also das spüren wir nicht. Die kommen. Die kommen sogar wieder verstärkt, weil wir sie ja auch fragen. So, sie wissen auch, dass sie hier im Kino Propaganda machen können. Nein, wir haben keine Schwierigkeiten, im Prinzip keine Schwierigkeiten, Politiker zu bekommen. Es kann immer mal der Fall sein, dass sie sagen, ich möchte mich zu dem Thema nicht äußern, dann äußern sie aber auch nicht auf Podcast oder im Internet, dann schweigen sie. So. Die Kanzlerin macht nun da jedes Wochenende, jeden Sonntag ihre eigene Ansprache, aber das tangiert nicht, wenn wir sie mal haben wollen, wir wollen sie aber nicht jedes Mal haben, dann ist es sicherlich etwas schwieriger. Aber nicht wegen des Podcasts, sondern eben wegen der Termine, wegen des Amtes. Und sie ist schon eine Frau, die sehr genau überlegt, wann sie wo mal überhaupt ein Interview macht. Schröder war anders. Schröder war einer, den konnten sie auf der Straße zum Teil ansprechen, dann gab er ein Interview. So, und da ist Merkel eine ganz andere Figur.
6 Jahre später im Medienmagazin vom 18. Juni 2016 besprach ich diese Thematik mit Daniel Buß zum 10. Geburtstag des Kanzlerinnen-Videopodcasts.
Daniel Buß ist im Studio. Ich grüße dich. Wir wollten so einen schönen O-Ton einspielen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Moment.
Heute wende ich mich zum ersten Mal auf einem ganz neuen Weg an Sie. Mit einem Videopodcast. Neue technische Möglichkeiten faszinieren nicht nur junge Menschen. Auch ich habe Freude daran. Und deshalb möchte ich Ihnen ziemlich regelmäßig auf diesem Wege erläutern, was die Bundesregierung bewegt, im doppelten Wortsinn. Womit wir uns beschäftigen und was wir tun, um Deutschland voranzubringen.
Ja, da sind sofort die Samples quergelegt worden. Daniel, erklär uns mal den O-Ton, was war das?
Na, das war der erste Podcast von Angela Merkel, das hat sie ja selbst auch beschrieben. Das ging vor 10 Jahren los, dass die Kanzlerin, die Kanzlerin direkt, so heißt auch das Format, direkt zum Volk, zu den Bürgern spricht, zu den Wählern.
2006, das war zur Fußball-WM und ich glaube, genau. Im ersten Podcast ging es auch gerade darum, oder?
Genau, es ging auch um die Fußball-WM im eigenen Land, dass man auch ein guter Gastgeber sein möchte, war letztlich der Appell.
Der sendet noch bis heute, der Podcast im Netz.
Konsequent, ja.
Und noch viel mehr, die Bundesregierung produziert immer mehr eigene Videos. Und gibt es da, ich meine, so nach 10 Jahren Kanzlerin-Podcast ist es ja nur logisch, dass auch andere Ministerien nachrücken. Aber fragt man sich trotzdem, warum? Es gibt ja Medien und die kommen auch oft genug vor eigentlich.
Ja, das ist sozusagen der digitale Wandel, der auch in der politischen Kommunikation zuschlägt, dass da neue Möglichkeiten sind und man eben direkt auch ohne den Umweg letztlich der Massenmedien, die auch filtern, die politischen Botschaften auch filtern, was Politikern ja nicht immer gefällt, direkt Signale raussenden kann. Und dieser YouTube-Podcast, also der auf YouTube unter anderem veröffentlicht wird, der Merkel-Podcast, das ist ein Instrument, das auch ein Refugium letztlich schafft, das die Bundesregierung selbst kreiert. Das hat mir zumindest Martin Fuchs erklärt, der Politiker beim Auftritt im Digitalen berät. Und er sagt, der Podcast ist, die volle Kontrolle.
Zum einen kennst du die Fragen, die da vorgestellt werden. Und zum zweiten sind das alles ausgesuchte Menschen, die jedes Mal andere Personen, aber alles Leute, die natürlich ehrfurchtsvoll vor ihr stehen, weil sie natürlich überhaupt keine Journalisten sind. Das sind handverlesene Leute, Amateure, die zum Thema passen, was als Idee gar nicht schlecht ist, um natürlich thematische Leute, wenn es in die Bundeswehr geht, ist es ein Bundeswehrmitglied, was sie überfragt. Da kann man natürlich überhaupt nicht erwarten, dass sie überhaupt auch nur Interesse daran haben, kritische Fragen zu stellen, sondern da geht es um das Ablesen und 4 ausgedachten Fragen des Bundespresseamtes und nicht um eine kritische Berichterstattung.
Und was noch hinzukommt, die Abrufe sind irgendwie sehr ernüchternd. Also wenn man sich die auf YouTube ansieht, kaum mehr als 1000 Klicks.
Ja, das ist schon erstaunlich wenig, muss man sagen, auch nach 10 Jahren. Was man nicht weiß, ist, wie viele den klassischen Podcast im Hintergrund abonniert haben. Das ist dort jetzt erstmal nicht einsehbar. Man muss aber auch sagen, dieser Podcast entfaltet trotzdem seine Wirkung, sonst würde das auch nicht fortgesetzt werden, dieses Projekt. Denn Journalisten, also Medien, werten ihn regelmäßig aus, zitieren politische Botschaften, ob nun zu den TTIP-Verhandlungen oder erst vor einer Woche zu Chinas Umgang mit politischen Stiftungen. Vor allen Dingen die Nachrichtenagentur dpa zitiert das regelmäßig. Die Botschaft, die kontrolliert abgesetzt wurde, findet also Verbreitung.
Und was sagt die dpa dazu?
Ja, mit denen hätte ich gerne gesprochen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Die reden aber leider nicht darüber, wie sich die digitale politische Kommunikation auch auf ihre Arbeit auswirkt. Also mehr transportieren, das, was von den Politikern selbst rausgeschickt wurde und weniger nachfragen, ist da so meine These. Aber nochmal zurück zu den Regierungsvideos. Neben Podcast produziert das Bundespresseamt inzwischen auch eigene Nachrichtenbeiträge. Die Woche der Kanzlerin heißt das und Kurzreportagen. Dazu beschäftigt Regierungssprecher Steffen Seibert, der ja einst vom ZDF kam, eigene Videojournalisten im Bundespresseamt. Er hat zuletzt sogar ein Netzwerk an den sogenannten VJs in ganz Deutschland gesucht. Und die Regierungskameras kommen im Zweifel natürlich näher ran als klassische Journalisten. Und diese Videos klicken dann auch ganz gut. Zum Beispiel als die Queen in Berlin war, 700.000 Abrufe allein auf Facebook. Und für Politikberater Martin Fuchs ist das natürlich eine klare Strategie.
So ein Kanal kann, wenn er gut gemacht ist, und dazu gehören ein paar Geschichten, wie zum Beispiel Exklusivität, prominente Menschen, die da drin vorkommen, Einblicke, die es nur dort gibt und nicht quasi Zugänge, die Journalisten haben, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Das zeigt das Video der Queen mit der Kanzlerin. Das ist jetzt natürlich kein inhaltlicher Geschichte, aber man zeigt mal die Kanzlerin quasi, wie sie Englisch redet, zeigt sie quasi als internationale Führerin, als Markenbildung ist das perfekt geeignet. Und ich denke auch, dass man in Zukunft da stärker das auch für Inhalte nutzen wird und dieses Bewegtbild stärker auch versucht werden wird, Meinung zu beeinflussen direkt, anstatt quasi im Gespräch mit Journalisten Interviews zu führen und dann dort Themen zu setzen.
Der Chef des Hauptstadtstudios seinerzeit, Ulrich Deppendorf, als der Merkel-Podcast installiert wurde, sagte, wir gucken uns das mit Interesse an, aber wir nutzen das nicht. Wie sehen es andere Hauptstadtjournalisten?
Ja, ich habe bei Karin Dohr nachgefragt, auch eine Kollegin aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Fernsehkorrespondentin. Und sie sagt, Seibert macht da vor allem seinen Job und das ziemlich gut.
Er ist ganz nah dran an der Kanzlerin und der Zuschauer, der auf dem YouTube-Channel, der sich sowas anguckt, der sieht die Kanzlerin in ihrem Büro. Da kommen wir selten rein als Hauptstadtjournalisten. Man sieht sie an ihrem Schreibtisch, man sieht sie in einer fast schon quasi privaten Situation. Sie ist relativ entspannt, sie erzählt. Also das wirkt sehr authentisch. Und was er noch liefern kann und was er vielleicht in Zukunft noch mehr liefert als Fernseh, als ehemaliger Fernsehmann, sind einfach wirklich schöne Bilder.
Und Dohr sagt dazu noch zwei Dinge. Erstens, Journalisten wie Sie müssten der Versuchung der bunten Bilder widerstehen, auf die Übernahme solcher Bilder also möglichst verzichten, damit das gar nicht erst zur Gewohnheit wird. Und zweitens, Sie müssten immer wieder deutlich machen, dass Sie weiter Ihre klassischen Zugänge brauchen, die Journalisten. Das sei mitunter mühsam, aber funktioniere zumindest noch.
Und es gab ja auch zuletzt die Diskussion über ein Statement der Bundesumweltministerin. Sie hatte sich in einer Videobotschaft geäußert, das glaube ich sogar im Heute-Journal lief.
Genau, das war zum Thema Glyphosat. Das Ministerium sagt, die Ministerin stand kurz vor einer Reise, es musste also schnell gehen, keine Zeit für Journalisten, aber die Übernahme im ZDF und übrigens auch im ARD-Hörfunk zeigt, wenn es die Politik darauf anlegen würde, dann könnten sie den Kontakt zu Journalisten runterfahren, die übernehmen das Material ja. Und ich habe ihren Sprecher im Bundesumweltministerium besucht, Michael Schrören. Er sagt das ziemlich offen, muss man sagen, dass er das mit den eigenen Videos konsequent ausbauen möchte.
Wir wollen das noch intensiver tun, auf jeden Fall. Wir haben unsere Kommunikationsstrategie begonnen, sehr stark zu orientieren auf Social Media. Wir haben entsprechend investiert in Personal, aber auch in Technik. Und ohne zu sagen oder den Anspruch zu haben, dass wir darin bereits perfekt sind, glaube ich, dass es noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt, aber auch schon eben, wie das Beispiel zeigt, Erfolge vermeldet werden können. Wir machen damit Journalisten nicht arbeitslos, aber wir beschreiten Wege der direkten Kommunikation und möglicherweise, so würde ich das auch mal betrachten, liefern wir Bilder, mit denen Journalisten auf ihre Art und Weise mit ihren Filtern auch rangehen können und sich bedienen können. Und damit stellen wir Material zur Verfügung, das sie auf andere Weise vielleicht nicht kriegen können.
Worüber sich natürlich streiten lässt und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter gestritten wird. Danke, Daniel.
Radio 1.
Ich muss gestehen, dass mein gegenwärtiger Eindruck in der Live-Sendung, dass die Kanzlerinnenbotschaften kaum weitergetragen würden, zumindest für 2016, wie eben gehört, relativiert werden muss. Gut ist auch für mich also immer mal wieder der akustische Blick in das Medienmagazin-Archiv. So auch beim vorhin besprochenen Bauer Verlag. Dass Bauer europaweit ein starker Radioanbieter ist, hatte ich in dieser Deutlichkeit nicht mehr in Erinnerung. So war auch folgendes Interview aus dem Medienmagazin vom 24. Oktober 2015 für mich eine willkommene Auffrischung.
I love Bravo. Love, love,
love. Also Sie selber sagen Bravo Radio, das werden wir nochmal überprüfen müssen. Bis jetzt ist es nur ein Server mit 4 Kanälen. Dazu der Verantwortliche.
Hallo, mein Name ist Carsten Schürhoff. Ich arbeite bei der Bauer Media Group und verantworte das Thema Radio und TV.
Was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Bauer die meisten Radios betreibt. Man denkt immer so die ARD mit den 61, aber wie viel haben Sie unter Kontrolle?
Wir haben europaweit, wir sind Europa größtes Radiohaus, haben insgesamt 94 Sender in 8 Ländern.
Nennen Sie mal ein paar Marken.
In UK gibt es sowas wie Absolute Radio, Kiss FM, Magic Radio, das sind ein paar Sender.
Und in Deutschland, das ist jetzt was dazugekommen, das nennt sich Bravo Radio oder wie nennt sich das?
Genau, man kennt die Marke Bravo natürlich, ich glaube auch die Älteren, als die größte Jugendzeitschrift. Wir sind mittlerweile die größte Jugendmedienmarke, haben Bravo.de, wir haben die Bravo Hits, das kennt man vielleicht auch als Tonträger. Und jetzt seit Neuestem gibt es unter Bravo.de/Radio 4 eigene Online-Radio-Sender. Es wird demnächst auch die App dazu geben und die kann man jederzeit hören.
Ich glaube, Bravo muss man auch selbst nicht im Osten erklären, weil es gab immer genügend Rentnerinnen und Rentner, die Exemplare rübergeschmuggelt haben, um auch den Jugendlichen in der DDR zu sagen, wie man mit 12 die Pickel wegkriegt zum Beispiel oder wie man richtig küsst. Das ist ja nach wie vor auch ein Problem. Aber was wird nun auf 4 Kanälen bei Bravo Radio ausgespielt? Nur Musik, die die Stars machen, die die Kids lieben?
Also wir fangen natürlich insbesondere mit dem Thema Musik an. Wir haben uns dem Thema Interaktivität sehr verschrieben. Also wir haben 4 Radiosender, vielleicht kurz, was ich dazu sagen kann. Bravo Charts gibt es einerseits. Da haben die User die Möglichkeit, die eigenen stündlichen Charts selber zu voten. Und die besten 5 Songs werden dann auch gespielt. Dann haben wir uns gesagt, wir müssen auch was für die Älteren machen. Das ist Bravo Party. Da kann man eben, wenn man möchte, eine Audio-Großbotschaft für hinterlassen. Wir haben Bravo Love für die Verliebten. Da wird es demnächst sozusagen kleine Battles zu geben. Und ja, wir haben dann noch die Tube Stars, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Element. Auch da wollen wir ein kleines Voting demnächst hinterlegen. Ein eigener Radiosender speziell für die YouTube Stars und die Bravo Stars, weil die werden tatsächlich nirgendwo gespielt. Also wir haben das vielleicht auch eben, wir sind ja hier auf den Medientagen, wo es um das Thema geht, wer ist denn eigentlich YouTube Stars? Das sind dann solche Leute wie die Lochis, die man eigentlich nur in der jugendlichen Szene kennt. Aber da sind sie ganz bekannt und da machen sie auch großartige Songs.
Ebenso wie White Titty zum Beispiel. Ja. Die Frage ist immer noch, welchen Radiobegriff haben Sie? Das hört sich erstmal so ein bisschen automatisiert an. Oder gibt es tatsächlich Menschen im Hintergrund, die moderieren, die Interviews führen?
Ja, also das ist tatsächlich ein hoher Automationsgrad, fairerweise. Wobei wir tagesaktuell das, was an Musik gezeigt wird, aktualisieren. Wir haben auch Moderationen, wo wir eben insbesondere Mails, die in unser Studio kommen, vorlesen. Und wir wollen, also nachdem wir das jetzt gestartet haben, auch eine eigene Bravo-Moderationsteam aufbauen. Das ist noch nicht da. Also da auch vielleicht der Aufruf bei Ihnen hier, wer Lust hat und sagt, Mensch, er ist ein großes Radiotalent und bisher unentdeckt. Wir würden uns sehr darüber freuen, das greift vielleicht einer Sache vorweg, die wir demnächst machen werden, dass wir wirklich sagen wollen, wir wollen einen gesunden Mix irgendwann haben aus Musik, was aktuell Großteil ist, und natürlich moderierten Elementen Unterhaltung. Was wir aber nicht machen, sind klassisch Nachrichten oder Jugendnachrichten, das kann man dann tatsächlich nachlesen, sondern wir glauben daran, dass man Lust daran hat, Musik zu hören, zu voten, mitzumachen und natürlich auch ein bisschen News und Moderation zu bekommen, klar, und das wollen wir ausbauen.
Wo stehen die Studios oder das Equipment, wo steht das physisch?
Das ist eigentlich nur ein Computer. Wir machen das mit einem Kollegen zusammen, auch das muss gesagt werden, der heißt, der macht das Produkt I Love Radio. Und wenn Sie das sehen, das gibt gar kein Studio mehr.
Also aber wo muss man sich melden, wenn man Lust hat, bei Ihnen zu moderieren?
Bravoradio@bauermedia.com. Das kommt dann zu uns. Wir haben da sozusagen, das findet man auch auf der Webseite. Und da sagt man einfach, hey, dass man jetzt heute und hier das Radioprogramm gehört hat und Lust darauf hat. Und dann werden wir dem sofort antworten.
Aber man muss doch irgendwo physisch sein Bett aufschlagen. Also wo muss man sich sozusagen verorten letzten Endes, wenn man sich bewirbt?
Also wir sind ansässig als Bauer Mediengruppe und auch Bravo und Bravo TV in Hamburg, haben in der schönen, ja, im Innenstadt ein großes Bürogebäude und da ist auch das gesamte Online- und Digitalteam. Und da wäre man dann perspektivisch in der schönsten Stadt der Welt, wie Radio Hamburg sagt, und dort würde man dann arbeiten.
Wenn ich die Fehlfunktion meiner Bravo Radio App und den verwaisten Link zur bravo.de/radioseite richtig deute, ist das Projekt so nicht mehr on air. Vielleicht haben Sie andere Infos, dann gern per Tweet an @mediemagazin. Zum Schluss dieses Bonustracks noch einmal das Thema Hofberichterstattung. Nicht nur mich hatte immer geärgert, wenn auf allen wichtigen Kanälen mit Live-Sendungen von bis zu 10 Stunden Dauer über Adelshochzeiten berichtet wurde. Besonders ärgerlich, wenn ARD und ZDF parallel berichteten. Sat.1 und RTL deckten das Thema mit allen nichtigen und wichtigen Details aus meiner Sicht genug ab. Warum sendeten zusätzlich noch zwei gebührenfinanzierte Systeme? Und warum gleichzeitig bei ARD und ZDF? Im Medienmagazin vom 9. April 2005 war es für mich eine Überraschung, dass ZDF verzichtete plötzlich. Eingeleitet hatte ich das Interview mit dem ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender mit dem damaligen ARD-Lästermaul Harald Schmidt.
Camilla Parker, Boots. Boots, Boots, Boots. War das richtig ausgesprochen?
Ich glaube schon, ja.
Camilla Parker, Boots. Ich habe bis vor kurzem immer, dumm wie ich bin, gesagt Camilla Parker Bowles,
ja,
oder die Alte von Charles, also im familiären Kreis. Ja. Aber jetzt habe ich vor 2 Tagen natürlich das enorm erfolgreiche Porträt über 5 Millionen Zuschauer unseres Royalty King Royal Beauftragten Rolf Seelmann-Eggebert mir angeschaut. Und er hat den ganzen Bericht, über den er nochmal auf den allerneuesten Stand gebracht hat, gesagt, Camilla Parker Bowls. Bowls. Ich gehe zum Bowling. Bowl, bowl. To bowl. Bowl me. Wake me up before I bowl, bowl. Bowl, bowl. Camilla Parker Bowls. Das klingt gleich irgendwie viel englischer. Wann ist die Hochzeit?
Am Samstag.
Natürlich sehen Sie das bei uns im Ersten. Das finde ich toll. Sonst? Ja, das ZDF wollte ihn auch übertragen. Dann haben sie den Bericht von Rolf Seelmann-Eggebert gesehen mit Camilla Parker-Bowles und haben gesagt, Kinder, das können wir nicht. Wir lassen die Finger weg. Sorry, tut uns leid, dass wir es überhaupt gewagt haben. Aus Feierabend, schaut es im Ersten. Wir übertragen, die Trauung dauert, glaube ich, 4 Minuten und wir übertragen 10 Stunden.
Von 12 Uhr 30, ja.
Kronprinz Charles und Camilla Parker Bowles heiraten. Das war die Nachricht am 10. Februar und heute nun ist es schon soweit, denn lange wollten sie nicht mehr warten.
Ja, es waren zum Glück nicht 10 Stunden, aber da ist noch was dazwischen gesprungen. Das werden wir gleich klären. Aber vielleicht noch ganz kurz, dass die britische Adelshochzeit ja gerade das zurückgewonnene freundschaftliche Verhältnis von ARD und ZDF belastet hätte. Beide Sendeanstalten hatten zunächst sich nicht darauf einigen können, dass nur einer der beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Live-Übertragung übernimmt. Deswegen die Frage jetzt an die ZDF-Chefredaktion. Was war denn schiefgelaufen, Nikolaus Brender?
Naja, also erstmal muss ich natürlich sehr anerkennen, dass sowohl Harald Schmidt als auch Seelmann-Eggebert perfekt Englisch sprechen. Sonst hätten die nicht Camilla Bowles, Parker Bowles gesagt, sondern sie hätten natürlich gesagt Camilla Parker Bowles. Das hätte dann einen anderen Sinn und das sollte man an einem solchen Tag natürlich überhaupt nicht ins Gespräch bringen. Also Glückwunsch und Anerkennung für die Kollegen von der ARD.
Aber Sie hätten das jetzt nicht so schön gebracht beim ZDF und deswegen haben Sie verzichtet. Nein, das können Sie mir jetzt nicht erklären.
Doch. Also nein, ich habe mir jetzt im ZDF kurz mal die Zusammenfassung angeguckt. Die läuft ja noch ein bisschen und muss sagen, dass die Zusammenfassung war prima. Das war herrliche Seifenoper. Wenn man da schon 10 Stunden senden muss, dann okay. Aber das müssen ja nicht 2 Sender tun. Da reicht eine Zusammenfassung. Nicht ein Sender macht es mal, das nächste Mal macht es der nächste. Aber doppelte Ausstrahlung und Parallele, das wäre, glaube ich, eher eine Zumutung für die Zuschauer.
Das hört sich so an, als wären Sie immer dieser Meinung gewesen.
Wir waren immer der Meinung, doch. Aber wir hatten nun leider bei der ARD Partner gefunden, die andere Meinung waren. Die dachten eben, das muss man im Doppelpack zeigen und die Zuschauer würden das akzeptieren. Ist sicherlich auch ein bisschen so. Es hat keinem geschadet, das zu senden. Aber öffentlich-rechtliche Sender sollten dann auch wirklich Alternativprogramm zeigen. Das wäre immer das Beste.
Wie viel Gebührengeld spart jetzt das ZDF dadurch?
Das ist vom ökonomischen, vom finanziellen her ist es nun nicht sehr zu kritisieren, weil ich meine 10 Stunden mit dem Aufwand, das ist relativ ökonomisch hergestellt. Das muss man schon sagen, nicht? Das ist relativ kostengünstiges Programm, das man da liefert, nicht?
Also es geht nur um die publizistische Vielfalt, die da ein bisschen eingeengt ist?
Ja, darum geht's. Um die Vielfalt, nicht? Und da bin ich dafür, dass wir solche Ereignisse, Seifenopern, Hochzeiten von Prinzessinnen und Prinzen, ob sie nun mal Staatspräsidenten oder Könige werden oder nicht, ist völlig egal, dass wir dort dem Zuschauer unterschiedliche Angebote liefern.
Hören wir noch mal ganz kurz rein.
Es ist ja viel vor dieser Hochzeit geredet worden und noch mehr geschrieben, besonders in der Boulevardpresse. Im Grunde ist keine Frage mehr offen, nur noch eine, nämlich welches Kleid trägt Camilla?
Ja, angesichts solcher Fragen, Herr Brender, das wäre mal eine Überlegung wert, ob man bei solch doch eher informationsarmen Ereignissen, wo eigentlich nur noch die Frage der Farbe des Kleides zu klären ist, den Privaten nicht vielleicht ihre Kernkompetenz am Inszenieren von Belanglosigkeit zugestehen sollte und nicht generell das Feld vielleicht überlassen sollte. Das ellenlange Live-Ablichten mit Erklärungen zu Hofritualen hat doch mit Informationspflicht eigentlich nichts mehr zu tun, oder?
Deswegen habe ich das ja gesagt. Nun, eines müssen Sie aber auch sehen, nicht? Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist dazu da, um zu informieren, Kultur zu zeigen, aber auch zu unterhalten. Das wäre ja noch schöner, dass wir all das, über das die Menschen reden, am Stammtisch, im Bus oder sonst wo, den Privaten überlassen. Das hätten die sehr gerne. Nein, darüber müssen wir auch berichten. Aber wir müssen uns dann abstimmen. Das wollen die Zuschauer und das will auch das ZDF.
Ich glaube, dass das ZDF einen enormen Imagegewinn erzielt hat mit der heutigen Verzichtung dieses Ereignisses. Aber wie wird es weitergehen? ARD-Sprecher Rudi Küffner hat ja erklärt, beim Markenprodukt Blaues Blut war das Erste nun mal zuerst dran. Und auch jetzt beansprucht die ARD die Übertragung der Beisetzung des Fürsten Renier von Monaco. Das sieht ja schon wieder nicht nach Abstimmung aus, oder?
Ja, also der sagt da vom blauen Blut, der spricht davon, dass der Grund dafür, dass die AfD das Recht hätte, diese Dinge immer zu zeigen, wäre, dass die Hochzeit 1900, Hochzeit von der Queen Elisabeth 1953 in der ARD gezeigt worden sei. Ja klar, da gab es das ZDF noch gar nicht. Und im Übrigen, wenn Sie sich mal die alten Übertragungen ansehen, da ist durch das neue Format des ZDF, da ist Frischblut ins blaue Blut gekommen. Insofern gibt das ist überhaupt kein Argument. Und wenn Herr Struve sagt, dass Renier als Staatsoberhaupt beerdigt wird, nicht, und deswegen sozusagen als staatspolitischer Akt, nicht, und als Verpflichtung der ARD diese Geschichte übertragen werden müsste, dann ist es natürlich weit hergeholt, nicht. Der Struve würde wahrscheinlich auch dann noch Tatjana Xell zur Mutter Teresa der ARD erklären, nicht, und den Hohenzollern wahrscheinlich zum Familienminister der Bundesregierung erklären, um da übertragen zu können. So weit wollen wir nicht gehen.
Aber es ist denkbar, jetzt mal ohne Polemik, dass also Parallelabstrahlungen der größtenteils identischen Kameraaufnahmen wie gestern zum Beispiel der Papstbeisetzung irgendwie vermieden werden können in der Zukunft.
Also das ist Papst, es gibt Ereignisse, da kann sich ein Sender nicht verabschieden. Und das.
Warum nicht? Beim Fußball kann man es doch auch. Also da kann man doch auch ein Spiel zeigen und nächsten Tag zeigt es der andere.
Na, also ein Fußballspiel ist nicht mit der Papstbeerdigung zu vergleichen. Es gibt gesellschaftliche und politische Ereignisse, von denen sich Sender nicht verabschieden können, weil sie in der Tat zum Auftrag gehören. Und im Übrigen, wenn Sie sich mal die Quoten von gestern angucken, da hatte sowohl ARD als ZDF weit über 20% Marktanteil. Dass die ARD hat auf ihre Art und Weise übertragen und das ZDF auf seine Art und Weise. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber das kann man nur auf wenige Top-Ereignisse begrenzen, die auch eine gesellschaftliche und auch politische Gewichtung haben, eine Relevanz haben. Dort müssen wir beide übertragen, aber nicht bei Seifenopern.
Hofft zumindest Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Danke.
Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angelangt, die in einem Jahr gesetzestreu depubliziert wird. Ich empfehle Ihnen daher den Download. So sind Sie auf der sicheren Seite. Ansonsten bin ich auch noch da, falls Ihnen mal ein Archivstück fehlen sollte. Für Wünsche, Anregungen und Kritik nutzen Sie bitte der Einfachheit halber @Medienmagazin via Twitter.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.